Willkommen, bienvenue, welcome auf unserer Podcast-Bühne Beyond the Stage. Heute widmen wir uns einem so unglaublich reichen Thema, dass ich davon ausgehe, nein, ich bin mir sehr sicher und wir haben das auch alle eigentlich schon im Vorfeld besprochen, wir mit dieser einen Folge unmöglich auskommen werden. Unsere Folge heute heißt Mütter, Väter, Töchter, Söhne. Ja, und in unseren Eltern haben wir ja meistens unsere allererste große Liebe. Und diese Liebe bildet sehr oft die Grundlage für alle weiteren Lieben, die wir in unserem Leben eingehen werden. Und somit ist natürlich auch die Literatur voll von diesen Eltern-Kind-Beziehungen jeglicher Couleur. Ich kann schon gar nicht mehr sprechen. Und ja, in dieser Folge werden wir anfangen, uns diesem Thema zu nähern und es abzuklopfen. Ja, auf verschiedenen literarischen Ebenen. Und ich möchte mich vor allem erstmal bei diesem hervorragenden SprecherInnen-Ensemble bedanken. Und alle haben wieder mit viel Leidenschaft gearbeitet, unglaublich tolle Texte herausgesucht und ja, bringen diesen Podcast jedes Mal einfach zum Strahlen. Und ich möchte euch danken. Ihr seid alle einzigartig und ganz wunderbar. Und ich danke euch, dass ihr mit eurem ganz besonderen Talent ja, hier auftretet und diesen Podcast so wunderbar bunt gestaltet. Genau, da ich gar nicht viel reinreden möchte, wenn dann gleich der Vorhang aufgehen wird, möchte ich euch alle Stimmen einmal in der Reihenfolge ihres Auftritts vorstellen. Und zwar Sabine Krug, Michael Grötsch, Helene Ruthmann, Thomas Hüpfer, Patricia Hartl, Thilo Werner, Kerstin Slavek, Christopher Flieter, Karin Kiorina und Hans Kordek. Außerdem möchte ich mich sehr, sehr herzlich bedanken bei den Kreuzgangfestspielen Feuchtwangen, denn die haben uns einen Teil ihrer Jedermann-Inszenierung von diesem Jahr zur Verfügung gestellt unter der Regie von Johannes Ketzler. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Weiterhin toi, toi, toi für die nächsten Vorstellungen. Und außerdem möchte ich mich bei Dr. Ulrike Mielke bedanken. Sie hat Analysen zu Kafkas Brief an den Vater geschrieben und uns erlaubt, auch diese in diese Lesung einflechten zu lassen, was dem Ganzen natürlich auch nochmal ja, eine ganz besondere Note gibt, nicht nur den literarischen Text von Kafka zu haben, sondern ihn auch nochmal näher literarisch zu beleuchten. Sie hat ein Buch herausgebracht, aus dem sind diese Analysen. Und das heißt Das Spiel von Macht und Ohnmacht. Ich habe alles in den Shownotes nochmal aufgeschrieben, da könnt ihr alles nachlesen. Und Dr. Mielke hat auch einen virtuellen Literaturkreis ins Leben gerufen während der Pandemie. Schaut einfach mal auf ihrer Homepage nach. Wie gesagt, alles steht unten, sämtliche Links, auch zu den Schauspielerinnen, Schauspielern. Zu den Kreuzgangfestspielen, falls ihr in der Nähe seid und noch Tickets braucht. Ihr findet alle Links dort unten und auch das Programm, die Texte, die dazugehörigen Sprecher. Also es lohnt sich auf jeden Fall, diesmal auch ein wenig den Text zur Podcast-Folge zu lesen. Genau, jetzt möchte ich gar nicht weiter reden. Ich werde auch jetzt schon mich verabschieden mit dem wunderbaren Satz: Die ganze Welt ist Bühne und ich sage Vorhang auf und ja, es beginnt mit einem etwas anderen Ringelnatz, der hat es wirklich in sich. Sabine Krug wird diesen Reigen eröffnen und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören und auch beim Nachdenken. Das eine oder andere wird man bestimmt noch ein bisschen in sich nachwirken lassen. Also dann. Ganz viel Spaß und vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören.
Will du auf Töpfchen? Fühlst du ein Dürstchen oder ein Würstchen? Senke dein Köpfchen. Draußen die schwarze, kalte Nacht ist böse und fremd. Gott küsst dein Hemd. Gute Ruh, ich bin da. Deine Mutter, Mama, müde wie du. Nichts mehr sagen, nicht fragen, nichts wissen, Augen zu. Horch in dein Kissen, es atmet wie du.
Dort sehe ich deine Frau Mutter kommen. Wird dir jetzt die Begegnung frommen?
Drück mich nicht gern vor ihr beiseit, aber war wahrlich nicht viel Zeit.
Huhu! Juhu!
Juhu! Geh du, bring mir zurecht die Dinge, indessen ich meinen Gruß darbring.
Bin froh, mein Sohn, dass ich dich sehe. Es tut mir so im Herzen weh, dass über weltlich Geschäftigkeit dir bleibt für mich geringe Zeit.
Die Abendluft ist übler Art und deine Gesundheit gebrechlich und zart. Kann dich mit Sorgen hier nur sehen, möchtest nicht ins Haus eingehen?
Gehst du dann mit und bleibst daheim?
Für diesen Abend kann's wohl nicht sein.
So darfst dich nicht verdrießen lassen, dass ich dich halt hier auf der Gassen.
Ist mir gar sehr um dein Gesund, vielleicht wir könnten zu anderer Stund.
Um meine Gesundheit kein Sorg nicht hab. Ich steh mit einem Fuß im Grab. Mir geht es nicht um mein zeitlich Teil, doch desto mehr ums ewig Heil. Verziehst du dein Gesicht, mein Sohn, wenn ich die Red anheb davon? Tritt's hinter dich vor Ungeduld und mehres lieber Sündenschuld, als in dich gehen, ohne Spott und recht betrachten deinen Gott. Da doch von heut auf morgen leicht eine Botschaft dich von ihm erreicht, du sollest vor seinen Gerichtsstuhl gehen und von deinem ganzen Erdenleben eine klare Rechnung geben.
Frau Mutter, spotten ist mir fern. Doch weiß ich, die Priester drohen halt gern. Das ist nun einmal ihr Sach in der Welt. Sie alle wollen unser Geld, damit sie's bringen auf ihre Seite. Sie wissen's zu fädeln gar gescheit. Nur kränkt's mich, wie sie Alten und Kranken in Kopf nichts bringen, als finstere Gedanken.
Die Finsternis ist woanders dicht. Doch solche Gedanken sind hell und Licht. Wer Recht in seinem Leben tut, den überkommt ein starker Mut. Und ihn erfreut des Todesstund, darin ihm Seligkeit wird kund. Oh, wem die Stunde des Todes allweg recht wohl betrachtet am Herzen läg, um den braucht einer Mutterherz nicht Sorgen tragen und üblen Schmerz.
Frau Mutter, wir sind gute Christen, wir hören Predigt, geben Almosen und sind ledig.
Wie aber, wenn beim Posaunenschall du von deinen Reichtümern all ihnen sollst eine klare Rechnung geben, um ewigen Tod oder ewiges Leben? Mein Sohn, es ist ein arg Ding zu sterben, doch Ärger noch auf ewig verderben. Siehst du den Tod nicht? Jedermann, der kann allstund dich treten an.
Bin jung im Herzen und wohl gesund und will mich freuen, meine Stund. Es wird die andere Zeit wohl kommen, wo Buß und Einkehr mir wird frommen.
Das Leben flieht wie Sand dahin, doch schwer umkehret sich der Sinn.
Frau Mutter, mir ist das Reden leid. Hab's schon gesagt, hab nicht viel Zeit.
Mein lieber Sohn, mein Red ist dir verdrießlich sehr. Das macht mich doppelt kummerschwer. Mein Sohn, mein guter Sohn, mein guter Sohn, ich hab ein Ahnen. Ich werd dich nimmer lang ermahnen, fall dir zur Last noch kurze Zeit, weil bald ich mich von hier abscheid. Doch du bleibst dann allein dahint und bist mein unberaten Kind. So sag ich dir halt nur ein Wort, das dich mit langer Red nicht kränk. Sei deines Herrn Gotts eingedenk.
Was soll?
Du bist ein stattlicher Mann. Und frauenlieb steht dir wohl an. Und hat denn unser Erlöser nit, der weiß, woran es uns gebricht und alles auf dieser Erden kennt und alles zu unserem Segen wendt, das Treue sei nit eingesetzt, wodurch, was also dich ergetzt, verwandelt wird und kehrt sich um. aus Wollust in ein Heiligtum.
Ja, Frau Mutter, die Red ist mir bekannt.
Hat doch dein Herz nicht umgewandt.
Ist halt noch allweil die Zeit nicht da.
Und doch, der Tod schon gar so nah. Oh,
Frau Mutter, macht euch nicht unnütze Beschwerden. Ihr seht mich sicherlich bald Eber werden.
Oh, mein lieber guter Sohn, für diese Worte will ich dich segnen, immerfort. Sei viel bedankt, dass mir dein Mund so schönen Vorsatz machet kund.
Hab nicht von heut noch morgen geredet.
Wenn nur dein Wille nicht dagegen steht. Dein Vorsatz ist noch klein und schwach, zielt doch auf eine Heilgesach. Und dass du so geantwortet hast, das nimmt von mir, von meiner Brust die schwere Last.
Viel gute Nacht, Frau Mutter nun. Ich wünsch, du mögest sänftlich ruhen.
Das will ich, mein lieber guter Sohn, das will ich. Und ist mir doch, als ob ein Ton, gar schön wie Flöten und Schalmein, in deine Worte tön herein. An solchen Zeichen und Gesicht mir's dieser Tage nicht gebricht. Ich nehm sie als eine Vermahnung hin, dass bald ich eine Sterbende bin.
Was bleibt ihr stehen, Frau, zur Stund? Wie ist euch? Seid ihr nicht gesund?
Ich hör ein also herrlich Klingen, als täten alle Engel singen. So singen sie vor Gottes Thron. Das geht auf meinen lieben Sohn. Ich spür, zu dieser mächt'gen Stund ist seine Seele worden gesund. Er ist versöhnet, Gott dem Herrn. So sterb ich, freudiglich und gern. Erhört ist meine große Bitt und weiß, dass ich einmal hintritt vor Gottes, meines Schöpfers Thron und find dort meinen lieben Sohn. Bald lässt es deine Dienerin in deinen Frieden fahren hin.
Wollt ihr nicht endlich kommen, Frau? Schaut, die Zeit vergeht. Der Morgen graut.
William Shakespeare, Amme der Julia. Gott, auf die Stunde kann ich's Alter sagen. Noch keine 14. Da wett ich 14 Zehen. 10 Zehen zieht ab, die zog der Zahn der Zeit, hab nur 4 Zehen. Noch keine 14 also. Wie lang ist's hin bis St. Johannes? Grad diesen Tag, Johannes Abend nachts, da wird sie 14. Suse und sie, der Herrgott hab sie selig, gleich alt waren sie. Nun, Suse ist bei Gott, sie war zu gut für mich. Doch wie gesagt, Johannesabend nachts, da wird sie 14. Jesus, das wird sie. Mir denkt's noch wie heut. 11 Jahr sind's her, dass wir's Erdbeben hatten. Von jenem Tag im Jahr, grad den Tag, hab ich sie entwöhnt. Mein Lebtag denk ich dran. Hat mir grad Wermut auf den Zitz gerieben, saß an der Mauer in der Sonne beim Taubenschlag. Ihr Mann und sie waren fort in Mantua. Oh ja, ich hab's im Kopf. Nun kurz und gut, so wie das kleine Wurm den Wermut schmeckt, am Nippel hier vom Zitz und wird ihm bitter, gleich wird es bös und grantig mit dem Zitt. Rums kracht der Taubenschlag, ich schwör's, da hat mir keiner Beine machen müssen. Und seit der Zeit geht's jetzt ins 11. Jahr. Und konnt schon ganz alleine stehen, weiß Gott, und ist schon rumgetapst und weggehopst. Denn grad den Tag zuvor rennt sie den Kopf. Und da kam dann mein Mann, Gott hab ihn selig, Spaßvogel, der er war, und nimmt sie hoch. Ja, sagt er da, was fällst du aufs Gesicht? Wirst schon noch auf den Rücken fallen lernen, was, Julchen? Und Jesus Maria, gleich vergisst der Spatz die Tränen und sagt, ja. Wie so ein Spaß so schnell doch Wahrheit wird. Und werd ich 1000 Jahre alt, ich schwör's, das da vergesse ich nie. Was, Julchen, sagt er, da schnieft das Unschuldslämmchen und sagt ja. Und ich muss immer lachen, wie sie das Weinen aufhört und sagt ja. Und hat, so wahr ich hier stehe, auf der Stirn ein Ei so dick wie große Hähnchenhoden, bös aufgeschlagen und weint bitterlich. Ja, sagt mein Mann, was fällst du aufs Gesicht? Wirst später auf den Rücken fallen lernen, was, Julchen? Sie wird still und sagt dann ja. Gut, bin schon still. Der Herrgott schütze dich, du warst das schönste Kind an meiner Brust. Erlebe ich auch noch deinen Hochzeitstag, bin ich's zufrieden.
Johann Wolfgang von Goethe. Vom Vater habe ich die Statur des Lebens ernstes Führen, vom Mütterchen die Frohnatur und Lust zu fabulieren. Urahnherr war der schönsten hold, das spukt so hin und wieder. Urahnfrau liebte Schmuck und Gold, das zuckt wohl durch die Glieder. Sind nun die Elemente nicht aus dem Komplex zu trennen? Was ist denn an dem ganzen Wicht original zu nennen?
Er sitzt auf einer Bank und beobachtet mit glänzenden Augen den Spielplatz. Sein Sohn ist mit Schäufelchen und Eimer geschäftig dabei, im Sandkasten ein Märchenschloss zu errichten. Vielleicht wird er Architekt, denkt er. Oder Ingenieur. Da nähert sich dem Sandkasten ein kleines, dickes Kind, das mit selbstgefälligem Gesichtsausdruck nach dem Schäufelchen seines Sohnes greift. Dieser sieht das fette Kind überrascht an, dann nimmt er ihm wortlos und bestimmt sein Schäufelchen aus der Hand und setzt den Bau des kunstvollen Bauwerks fort. Enttäuscht macht sich der Angreifer aus dem Staub. Was wäre aus ihm selbst geworden? Hätte er damals an diesem heißen Sommertag, als er 3, vielleicht 4 Jahre alt war, den Kampf um seine kleine Plastikschaufel gegen das gemeine Nachbarskind nicht verloren. Damals, als ihm noch alles offen stand. Vielleicht hätte er dann an sich glauben können, sich gegen seine Mutter, die ihm immer viel zu wenig zutraute, behaupten können. Vielleicht wäre er dann später Arzt geworden und nicht der kleine Pharmareferent. Vielleicht hätte er dann keine Zeit gehabt, auszugehen, seine Frau kennenzulernen, 2 Kinder zu zeugen. Dann würde er jetzt nicht hier sitzen. Er lächelt glücklich. Dann steht er auf und setzt sich neben seinen Sohn an den Rand des Sandkastens. »Leihst du mir die Schaufel mal?«
»Hä? Nee, das ist meine!«
Theodor Storm, abends. Auf meinem Schoße sitzet nun und ruht der kleine Mann. Mich schauen aus der Dämmerung die zarten Augen an. Er spielt nicht mehr, er ist bei mir, will nirgend anders sein. Die kleine Seele tritt heraus und will zu mir herein.
Franz Kafka. Auszüge aus dem Brief an den Vater. Macht und Ohnmacht in der Familie ist ein Thema, über das nicht gern gesprochen wird, das aber Biografien enorm beeinflusst. Der Übervater oder die Übermutter sind dankbare Themen der Psychologie. Wir wollen sie hier nicht vertiefen, sondern schauen auf einen Schriftsteller, dessen Werk ohne den Bezug zu seinem Leben kaum denkbar wäre. Franz Kafka. Er selbst ahnte nicht, dass er einmal zu den ganz Großen der Weltliteratur gehören sollte, als er sagte, »Niemand wird lesen, was ich hier schreibe.« Mit dieser Einschätzung sollte er Unrecht behalten. Kafka wirkt schulbildend. Sein Werk wird als Katalysator einer unüberschaubaren Fülle an Deutungen angesehen. Ein Schlüssel zu Kafkas Werk ist der Brief an den Vater, auf den im Folgenden eingegangen wird. Der Brief besteht im Original aus mehr als 100 handschriftlichen Seiten, auf denen Kafka versucht, seinen Vaterkonflikt schreibend zu bewältigen. 1919 geschrieben und nie abgeschickt, wird er postum 1952 veröffentlicht und dient als wichtige Quelle für das Verständnis seines Werkes. Der Brief thematisiert von der ersten bis zur letzten Seite den Versuch des Sohnes, sich gegen den Vater zu behaupten, und ist gleichzeitig die Suche nach seinem eigenen Weg im Leben. Kafka beschreibt die grundverschiedene Wesensart von Vater und Sohn. Jedenfalls waren wir so verschieden und in dieser Verschiedenheit einander so gefährlich, dass, wenn man es hätte etwa im Vorfeld ausrechnen wollen, wie ich, das langsam sich entwickelnde Kind, und du, der fertige Mann, sich zueinander verhalten werden, man hätte annehmen können, dass du mich einfach niederstampfen wirst, dass nichts von mir übrig bleibt. Das ist nun nicht geschehen, das Lebendige lässt sich nicht ausrechnen, aber vielleicht ist Ärgeres geschehen. Wobei ich dich aber immerfort bitte, nicht zu vergessen, dass ich niemals im Entferntesten an eine Schuld deinerseits glaube. Du wirktest so auf mich, wie du wirken musstest. Nur sollst du aufhören, es für eine besondere Bosheit meinerseits zu halten, dass ich dieser Wirkung erlegen bin. Kafka schreibt von gefährlicher Verschiedenheit zwischen sich und dem Vater, äußert die Angst, dass nichts von ihm übrig bleiben wird, dass ihn der Vater niederstampfen werde. Diese Bilder erschrecken. Ein väterliches Monster scheint da dem jungen Kafka gegenüberzustehen. Auf der einen Seite die Macht, auf der anderen Seite die Ohnmacht. Aber der zweite Teil des Abschnitts verwirrt. Da kommt geradezu Verständnis für den Vater auf. Du wirktest so auf mich, wie du wirken musstest. Heißt das, wie es der Sitte entsprach? Das wäre durchaus denkbar. Kafka ist 1883 geboren. Da war die Familienhierarchie klar festgelegt und weit entfernt von dem, was heute üblich ist. Das eigentliche Drama sieht Kafka darin, dass er der Wirkung der väterlichen Autorität unterlag und ihm das vom Vater als Boshaftigkeit ausgelegt worden ist. Heißt das, dass der Vater lieber einen Sohn gehabt hätte, der gegen ihn rebelliert hätte? Wohl kaum, aber vielleicht hätte er sich einen Sohn gewünscht, der ihm ebenbürtiger gewesen wäre und nicht so zurückgezogen und vergeistigt, wie es Kafka Zeit seines Lebens war. Der Vater wollte offensichtlich aus dem Sohn einen starken jungen Mann machen und kam mit dessen hoher Sensibilität offensichtlich nicht zurecht. Kafka denkt sich in den Vater hinein und versucht, dessen geistige Oberherrschaft, wie er sie nennt, zu verstehen. Du hattest dich allein durch eigene Kraft so hoch hinaufgearbeitet. Infolgedessen hattest du unbeschränktes Vertrauen zu deiner Meinung. Das war für mich als Kind nicht einmal so blendend wie später für den heranwachsenden jungen Menschen. In deinem Lehnstuhl regierst du die Welt. Deine Meinung war richtig, jede andere war verrückt, überspannt, Meschugge, nicht normal. Dabei war dein Selbstvertrauen so groß, dass du gar nicht konsequent sein musstest und doch nicht aufhörtest, recht zu haben. Es konnte auch vorkommen, dass du in einer Sache gar keine Meinung hattest und infolgedessen alle Meinungen, die hinsichtlich der Sache überhaupt möglich waren, ohne Ausnahme falsch sein mussten. Du konntest zum Beispiel auf die Tschechen schimpfen, dann auf die Deutschen, dann auf die Juden, und zwar nicht nur in Auswahl, sondern in jeder Hinsicht, und schließlich blieb niemand mehr übrig außer dir. Du bekamst für mich das Rätselhafte, das alle Tyrannen haben, deren Recht auf ihrer Person nicht auf dem Denken begründet ist. Wenigstens schien es mir so. Die hier beschriebenen Eigenschaften sind sicher nicht nur beim Vater Kafkas zu finden. Ich wage zu behaupten, dass es auch heute noch Menschen gibt, die das Recht für sich gepachtet haben und keine Meinung als die ihre gelten lassen. Kafka betont hier, dass er sehr wohl sieht, dass sein Vater alles erarbeitet hat, aber der Hinweis, in deinem Lehnstuhl regierst du die Welt, zeigt auch, dass alle anderen ihm gegenüber keine Chance hatten. Der Patriarch im Haus lässt keine Konkurrenten zu. Kafkas Bild des Vaters ist klar beschrieben und doch lässt etwas aufhorchen. Im letzten Satz des Abschnitts heißt es, wenigstens schien es mir so. Hier frage ich mich, warum schränkt Kafka seine unmissverständliche Beschreibung der vorherigen Sätze ein? Ihm schien es so, vielleicht nur ihm? Oder ist das ein Hinweis auf einen sehr großen Minderwertigkeitskomplex, ein schwaches Selbstbewusstsein? In den nächsten Sätzen geht es um das unerbittliche Urteil des Vaters. Es genügte, dass ich an einem Menschen ein wenig Interesse hatte, Es geschah ja infolge meines Wesens nicht sehr oft, dass du schon ohne jede Rücksicht auf mein Gefühl und ohne Achtung vor meinem Urteil mit Beschimpfung, Verleumdung, Entwürdigung dreinfuhrst. Entschuldige, kindliche Menschen, wie zum Beispiel der jiddische Schauspieler Löwy, mussten das büßen. Ohne ihn zu kennen, verglichst du ihn mit einer schrecklichen Weise, die ich schon vergessen habe, mit Ungeziefer. Und wie so oft für Leute, die mir lieb waren, hattest du automatisch das Sprichwort von den Hunden und Flöhen bei der Hand. An den Schauspieler erinnere ich mich hier besonders, weil ich deine Aussprüche über ihn damals mir mit der Bemerkung notierte, so spricht mein Vater über meinen Freund, in Klammern, den er nicht kennt, nur deshalb, weil er mein Freund ist. Das werde ich ihm immer entgegenhalten können, wenn er mir Mangel an kindlicher Liebe und Dankbarkeit vorwerfen wird. Unverständlich war mir immer deine vollständige Empfindungslosigkeit dafür, was für Leid und Schande du mit deinen Worten und Urteilen mir zufügen konntest. Es war, als hättest du keine Ahnung von deiner Macht. Auch habe ich dich sicher oft mit Worten gekränkt, aber dann wusste ich es immer. Es schmerzte mich, aber ich konnte mich nicht beherrschen, das Wort zurückzuhalten. Ich bereute es schon, während ich es sagte. Aber du schlugst mit deinen Worten ohne weiteres los. Niemand tat dir leid. Nicht währenddessen, nicht nachher. Man war gegen dich vollständig wehrlos. Offensichtlich will der Vater die Kontakte des Sohnes steuern. Kafkas Freund, der jiddische Schauspieler, gehört nicht zu den Menschen, die der Vater mit dem Sohn sehen will. Das väterliche Urteil beeinflusst den jungen Kafka dermaßen, dass er keinerlei eigenständige Vorstellungen entwickeln kann, auf Augenhöhe zu ihm zu kommen, und er leidet unter der Empfindungslosigkeit des Vaters. Es war, als hättest du keine Ahnung von deiner Macht. Was meint Kafka mit dieser Annahme? Versucht Kafka hier, das Verhalten des Vaters zu entschuldigen? Wenn dem so wäre, warum kommt es nie zu einer Aussprache? Kafka gibt im Folgenden eine mögliche Erklärung. Die Unmöglichkeit des ruhigen Verkehrs hatte noch eine weitere, eigentlich sehr natürliche Folge. Ich verlernte das Reden. Ich wäre ja wohl auch sonst kein großer Redner geworden, aber die gewöhnlich fließende menschliche Sprache hätte ich doch beherrscht. Du hast mir aber schon früh das Wort verboten. Deine Drohung, kein Wort der Widerrede. Und die dazu erhobene Hand begleiten mich schon seit jeher. Ich bekam von dir, du bist, sobald es um deine Dinge geht, ein ausgezeichneter Redner, eine stockende, stotternde Art des Sprechens. Auch das war dir noch zu viel. Schließlich schwieg ich, zuerst vielleicht aus Trotz, dann, weil ich vor dir weder denken noch reden konnte. Und weil du mein eigentlicher Erzieher warst, wirkte das überall in meinem Leben nach. Es ist überhaupt ein merkwürdiger Irrtum, wenn du glaubst, ich hätte mich dir nie gefügt. Immer alles kontra. Ist wirklich nicht mein Lebensgrundsatz dir gegenüber gewesen, wie du glaubst und mir vorwirfst. Im Gegenteil, hätte ich dir weniger gefolgt, du wirst sicher viel zufriedener mit mir. Vielmehr haben alle deine Erziehungsmaßnahmen genau getroffen. Keinem Griff bin ich ausgewichen. So wie ich bin, bin ich. Von den Grundlagen und der Einwirkung des Lebens natürlich abgesehen, das Ergebnis deiner Erziehung und meiner Folgsamkeit. Dass dieses Ergebnis dir trotzdem peinlich ist, ja, dass du dich unbewusst weigerst, es als dein Erziehungsergebnis anzuerkennen, liegt eben daran, dass deine Hand und mein Material einander so fremd gewesen sind. Du sagtest kein Wort der Widerrede und wolltest damit die dir unangenehmen Gegenkräfte in mir zum Schweigen bringen. Diese Einwirkung war aber für mich zu stark. Ich war zu folgsam. Ich verstummte gänzlich, verkroch mich vor dir und wagte mich erst zu regen, wenn ich so weit von dir entfernt war, dass deine Macht, wenigstens direkt, nicht mehr hinreichte. Kafka verstummt gegenüber dem Vater, aber nicht gegenüber der Welt. In sein Werk fließt all das ein, was er an Ohnmacht zu Hause erfahren hat. Er schreit es geradezu in die Welt hinaus. Im Brief spricht er eine geradezu diabolische Symbiose an. Er sei das Ergebnis deiner Erziehung und meiner Folgsamkeit. Kafka verkriecht sich. Er sucht das Weite. Wer Kafkas Biografie kennt, der weiß, dass auch seine vergeblichen Heiratsversuche ein ähnliches Muster zeigen. Immer wieder sieht sich Kafka durch die Anwesenheit der Partnerinnen, sei es Felice, Julie oder Milena, derart bedroht, dass er immer neue Gründe für eine Trennung findet. Ich will hier die Rolle des Vaters keinesfalls abschwächen, aber das Naturell Kafkas ist nicht einfach gestrickt. Am Ende des Briefes an den Vater macht Kafka einen gedanklichen Salto. Er überlegt, was der Vater an ihn, den Sohn, in einem Brief schreiben würde. Das heißt, er versetzt sich voll und ganz in die Gedankenwelt des Vaters und überlegt, was er ihm wohl antworten könnte. Du könntest, wenn du meine Begründung der Furcht, die ich vor dir habe, überblickst, antworten: Du hast es dir nämlich in den Kopf gesetzt, ganz und gar von mir leben zu wollen. Ich gebe zu, dass wir miteinander kämpfen, aber es gibt zweierlei Kampf. Den ritterlichen Kampf, wo sich die Kräfte selbstständiger Gegner messen, jeder bleibt für sich, verliert für sich, siegt für sich. Und den Kampf des Ungeziefers, welches nicht nur sticht, sondern gleich auch zu seiner Lebenserhaltung das Blut saugt. Das ist ja der eigentliche Berufssoldat und das bist du. Lebensuntüchtig bist du. Um es dir aber darin bequem, sorgenlos und ohne Selbstvorwürfe einrichten zu können, beweist du, dass ich alle deine Lebenstüchtigkeit dir genommen und in meine Taschen gesteckt habe. Darauf antworte ich, dass zunächst dieser ganze Einwurf, der sich zum Teil auch gegen dich kehren lässt, nicht von dir stammt, sondern eben von mir. So groß ist ja nicht einmal dein Misstrauen gegen andere, wie mein Selbstmisstrauen, zu dem du mich erzogen hast. In Kafkas Werk spielen Ungeziefer und dessen Eigenschaften immer wieder eine große Rolle. Hier kommt auch ein Ungeziefer vor, und zwar ein besonders blutdürstiges, das zu seiner Lebenserhaltung den anderen braucht und ihn dabei zerstört. Dieses Motiv gibt es bei Kafka auch an anderer berühmter Stelle. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in einem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. So beginnt Kafkas Verwandlung. Der Satz gehört zu den berühmtesten Sätzen der Literaturgeschichte. Kafka soll schallend gelacht haben, als er ihn vorlas. Ausgrenzung, Fremdbestimmung, Lieblosigkeit, das sind die großen Themen nicht nur in der Verwandlung, sondern auch des Briefes an den Vater. Der Brief fußt auf Realitäten aus Kafkas Leben. Einige Fakten sind belegt, zum Beispiel die harte Kindheit seines Vaters, die Probleme Kafkas mit seiner Teilhaberschaft in der Prager Asbestfabrik oder der Ausbruch seiner Schwester Ottla in die Arbeitswelt der Landwirtschaft und natürlich die gescheiterten Heiratsversuche. Auch dass sich Kafka minderwertig und angstbesetzt empfunden hat, entspricht dem, was man über ihn weiß. Aber dieses furchteinflößende, hemmungslos aburteilende, vitale Wesen Hermann Kafka, dem sich der Sohn Franz ausgeliefert sah und mit dem er ständig innerlich rang, wird von anderen, unter anderem von Max Brod, dem Freund und Nachlassverwalter Kafkas, als normaler jüdischer Geschäftsmann beschrieben, der menschenfreundlich und beschwingt mit beiden Beinen in seinem Geschäft stand. Das gibt es immer wieder, dass Menschen im familiären Kontext Macht ausleben und im öffentlichen Leben das Gegenteil zeigen. Die umgekehrte Version ist auch möglich. Aus Sicht von Franz Kafka ist die Macht eindeutig auf der väterlichen Seite. So schmerzhaft sich diese auch für ihn gestaltet haben mag, vielleicht ist Kafkas literarisches Schaffen dadurch erst möglich geworden. In dem Fall wäre Kafka mit seinem Vater genauso untrennbar verbunden wie mit seinem eigenen Schaffen. Erschütternd ist, dass es der Sohn nicht vermochte, sich geistig von seinem Vater zu lösen und sein ganzes Leben auf den Vater hin definierte. Er konnte sich aus dieser regelrechten Hassliebe zum Vater nicht lösen, denn er liebte ihn auch wirklich. Dieses Dilemma bietet den Schlüssel zum intensiven Erleben, ohne dass Kafkas Werk unvorstellbar wäre. Franz Kafka, Brief an den Vater, herausgekommen und kommentiert von Michael Müller, Stuttgart, Reclam, 1995. Der Eingangssatz aus der Verwandlung ist zitiert aus Franz Kafka, Die Verwandlung, München, Anaconda Verlag, 2005.
Die Schnitterin von Gustav Falke. War einst ein Knecht einer Witwe Sohn, der hatte sich schwer vergangen. Da sprach sein Herr: Du bekommst deinen Lohn, morgen musst du hangen. Als das seiner Mutter kundgetan, auf die Erde fiel sie mit Schreien. O, lieber Herr Graf, und hört mich an, er ist der letzte von dreien. Den ersten schluckte die schwarze See, seinen Vater schon musste sie haben. Dem andern haben in schonen Schnee eure schwedischen Feinde begraben. Und lasst ihr mir den letzten nicht, und hat er sich vergangen, lasst meines Alters Trost und Licht nicht spärlich am Galgen hangen. Die Sonne hell im Mittag stand, der Graf saß hoch zu Pferde. Das jammernde Weib hielt sein Gewand und schrie vor ihm auf der Erde. Da rief er: Gut, ehe die Sonne geht, kannst du 3 Äcker mir schneiden. 3 Äcker Gerste, dein Sohn besteht, den Tod soll er nicht leiden. So trieb er Spott, gar hart gelaunt, und ist seines Weges geritten. Am Abend aber, der Strenge staunt, 3 Äcker waren geschnitten. Was stolz im Halm stand über Tag, sank hin, er musste schon glauben. Und dort, was war's, was am Feldrain lag? Sein Schimmel stieg mit Schnauben. 3 Äcker Gerste ums Abendrot lagen in breiten Schwaden. Daneben die Mutter, und die war tot. So kam der Knecht zu Gnaden.
Ihr Beruf ist ihr wichtiger, sagt sie. Beruf. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht so wirklich, was sie genau macht. Irgendetwas mit Management und viel Budget. Dass sie kurz vor einer Beförderung steht, sagt sie. Na und? Dann wird sie eben nach der Karenzzeit befördert, oder? Nicht? Sie verdient doch jetzt auch nicht schlecht, reicht ihr das nicht? Und ich verdiene doch sowieso genug für uns beide. Seit der letzten Gehaltserhöhung erst recht. Eigentlich müsste sie doch gar nicht arbeiten. Mein Gehalt reicht doch Länge mal Breite. Dass es ihr Körper ist, sagt sie. Es ist mein Körper, nicht deiner, meiner. Ja. Dagegen lässt sich auch schwer etwas machen. Ich kann das Kind ja schwer ausbrüten. Wenn das ginge, das würde ich bestimmt tun. Bestimmt. Sicher, ist doch ein Klacks. Ich weiß nicht, warum sie sich so anstellt. Ab auf die Couch und Füße hochlagern und nach 9 Monaten kommt es rausgeflutscht. Geht aber nicht. Scheiß Biologie. Kurz sagt, wenn du mich fragst, sei froh, dass sie es nicht kriegen will. Das ist kein Grund zum Trübsalblasen, das ist ein Grund zum Feiern, mein Freund. Prost auf deine Freiheit. Was weiß denn der schon? Naja, gut. Seit seine Tochter auf der Welt ist, ist er heillos untervögelt. Da läuft im Bett gar nichts mehr. Der arme Kerl. Aber dagegen kann man doch etwas tun. Man weiß sich doch selbst zu helfen, oder etwa nicht? Und wenn die eigenen Hände nicht reichen, holt man sich eben professionelle Hilfe. Geld kauft einem doch jeden Fick, den man haben möchte. Ist doch keine Schande. Oder man sucht sich eine knackige, abenteuerlustige Zweitfrau. Hübsches Mädchen, die Tochter von Kurt. Bisschen zu jung noch. Aber in 5 Jahren, wenn sie volljährig ist, dann muss ich mich in Acht nehmen. Die wird eine Bombe. Es findet sich doch immer eine Lösung. Das Kind habe ich gemacht. Das kann sie doch nicht einfach in die Tonne kloppen. Wieso habe ich da nichts mitzureden? Mein Körper, mein Beruf, qua, qua, qua. Womöglich ist es ja gar nicht von mir. Wer weiß denn schon, mit welchem Kollegen sie was tut? Wenn es meines wäre, dann würde sie es doch nicht wegmachen. Sie liebt mich doch, oder? Etwa nicht. Nein, doch, sie liebt mich. Liebt mich nicht. Liebt mich nicht. Liebt mich. Es könnte doch so schön sein. Mit dem kleinen Fußball spielen und Playstation. Gut, wenn es ein Mädchen wäre, müsste man sehen. Aber die spielen ja auch Fußball. So ein bisschen zumindest. Ich würde ihr beibringen, dass sie alles machen kann, was sie will. Dass es nicht schlimm ist, dass sie ein Mädchen ist und dass sie genauso viel kann wie ein Junge, wenn sie sich anstrengt. Und dass sie sich hüten muss. Vor den Jungs. Vor Männern. Wie mir.
Else Lasker Schüler. Meine Mutter. War sie der große Engel, der neben mir ging? Oder liegt meine Mutter begraben, unter dem Himmel von Rauch, nie blühtes Blau über ihrem Tode? Wenn meine Augen doch hell schienen und ihr Licht brächten, wäre mein Lächeln nicht versunken im Antlitz, ich würde es über ihr Grab hängen. Aber ich weiß einen Stern, auf dem immer Tag ist, den will ich über die Erde tragen. Ich werde jetzt immer ganz allein sein, wie der große Engel, der neben mir ging.
Wie findest du Effi?
Lieb und gut wie immer. Wir können Gott nicht genug danken, eine so liebenswürdige Tochter zu haben. Und wie dankbar sie für alles ist. Und immer so glücklich, wieder unter unserem Dach zu sein.
Ja, sie hat von dieser Tugend mehr, als mir lieb ist. Eigentlich ist es, als wäre dies hier immer noch ihre Heimstätte. Sie hat doch den Mann und das Kind. Aber dabei tut sie, als kämen Mann und Kind gegen uns beide nicht an. Sie ist eine prächtige Tochter, aber sie ist es mir zu sehr. Es ängstigt mich ein bisschen. Und es ist auch ungerecht gegen Innstetten. Wie steht es denn eigentlich damit?
Ja, Brist, was meinst du?
Nun, ich meine, was ich meine, und du weißt es auch. Ist sie glücklich? Oder ist da doch irgendwas im Wege? Von Anfang an war es mir so, als ob sie in mir schätze als Liebe, und das ist in meinen Augen schlimm. Liebe hält auch nicht immer vor, aber Schätzung gewiss nicht. Eigentlich ärgern sich Frauen, wenn sie wen schätzen müssen. Erst ärgern sie sich und dann langweilen sie sich und zuletzt lachen sie sich.
Hast du sowas an dir selber erfahren?
Das will ich nicht sagen. Dazu stand ich nicht hoch genug in der Schätzung. Aber schrauben wir uns nicht weiter, Luise. Sag, wie steht es?
Ja, Brice, du kommst immer wieder auf diese Dinge zurück. Da reicht ja kein Dutzend Mal, dass wir darüber gesprochen haben. Und immer bist du wieder da mit deinem Alles-Wissen-Wollen und fragst dabei so schrecklich naiv, als ob ich in alle Tiefen sähe. Was hast du nur für Vorstellungen von einer jungen Frau? Und ganz speziell von deiner Tochter. Glaubst du, dass da alles so plan daliegt? Oder dass ich ein Orakel bin? Oder dass ich die Wahrheit sofort klipp und klar in den Händen halte, wenn Effi mir ihr Herz ausgeschüttet hat? Oder was man wenigstens so nennt. Denn was heißt ausschütten? Das Eigentliche bleibt doch zurück. Sie wird sich hüten, mich in ihre Geheimnisse einzuweihen. Außerdem, ich weiß nicht, von wem sie's hat. Sie ist eine sehr schlaue Person. Und diese Schlauheit an ihr ist umso gefährlicher, weil sie so sehr liebenswürdig ist.
Also, das gibst du doch zu. Liebenswürdig. Und auch gut?
Auch gut. Das heißt, voll Herzensgüte. Wie es sonst steht, da bin ich mir noch nicht so sicher. Ich glaube, sie hat einen Zug, den lieben Gott einen guten Mann sein zu lassen und sich zu trösten. Er werde wohl nicht allzu streng mit ihr sein.
Meinst du?
Ja, das meine ich. Übrigens glaube ich, dass sich vieles gebessert hat. Ihr Charakter ist, wie er ist, aber die Verhältnisse liegen seit ihrer Übersiedlung nach Berlin um vieles günstiger und sie leben sich mehr und mehr ein. Sie hat mir sowas gesagt. Ach, und ich hab's doch auch gesehen.
Und was sagt sie?
Sie sagte, Mama, es geht jetzt besser. Innstetten war immer ein vortrefflicher Mann, so einer, wie es nicht viele gibt. Aber ich konnte nicht recht an ihn heran. Er hatte sowas Fremdes. Und fremd war er auch in seiner Zärtlichkeit. Ja, dann am meisten. Es hat Zeiten gegeben, wo ich mich davor fürchtete.
Kenn ich.
Was soll das heißen, Brice? Soll ich mich gefürchtet haben? Oder willst du dich gefürchtet haben? Ich finde beides gleich lächerlich.
Du wolltest von Effi erzählen.
Nun also, sie gestand mir, dass dies Gefühl des Fremden sie verlassen habe, was sie sehr glücklich mache. Kessin sei nicht der rechte Platz für sie gewesen. Das spukige Haus und die Menschen da, die einen zu fromm, die anderen zu platt. Sie sei nun über dem Berg. Sie brauchte diesen Ausdruck, der mir allerdings auffiel. Es steckt etwas dahinter. Und sie hat mir das auch andeuten wollen.
Meinst du?
Ja, Priest. Du glaubst immer, sie könne kein Wasser trüben. Aber darin irrst du. Sie lässt sich gerne treiben. Und wenn die Welle gut ist, dann ist auch sie selber gut. Kampf und Widerstand sind nicht ihre Sache. Ich hoffe, du hast nun alles. Papa hat den Raps vorteilhaft verkauft und ist ungewöhnlich guter Laune.
Ungewöhnlich? Er ist immer in guter Laune.
In ungewöhnlich guter Laune. Und die muss benutzt werden. Wenn du also noch kleine Wünsche hegst, so musst du sie jetzt aussprechen.
Ja, liebe Mama, was soll ich sagen? Eigentlich habe ich ja alles, was man braucht. Ich meine, was man hier braucht. Aber da es mir nun mal bestimmt ist, so hoch nördlich zu kommen, ich bemerke, dass ich nichts dagegen habe. Im Gegenteil, ich freue mich darauf. Auf die Nordlichter. Auf den helleren Glanz der Sterne. Da mir es nun einmal so bestimmt ist, so hätte ich wohl gern einen Pelz.
Aber Effi, das ist doch blanker Unsinn. Du kommst doch nicht nach Sibirien.
Nein, aber ich bin noch auf dem Weg dahin.
Gewiss, Kind, auf dem Weg dahin bist du. Aber was heißt das? Wenn du von hier nach Neuruppin fährst, bist du auch auf dem Weg nach Russland. Lass mich also wissen, was du noch auf dem Herzen hast.
Nichts, Mama.
Wirklich nicht?
Nein, wirklich nichts. Ganz im Ernst. Wenn es aber doch am Ende was sein sollte.
Nun.
So müsste es ein japanischer Bettschirm sein. Und dann vielleicht noch eine Lampe für unser Schlafzimmer. Mit rotem Schein. Nun, siehst du, Mama, du schweigst und siehst aus, als hätte ich etwas besonders Unpassendes gesagt.
Nein, Effi, nichts Unpassendes. Und für deine Mutter schon ganz gewiss nicht. Denn ich kenne dich ja. Du malst dir mit Vorliebe Zukunftsbilder aus. Es kommt dir vor wie ein Märchen und du möchtest eine Prinzessin sein.
Ja, Mama, so bin ich.
Ja, so bist du, ich weiß das wohl. Aber, meine liebe Effi, wir müssen vorsichtig sein im Leben und zumal wir Frauen. Und wenn du nun nach Kessin kommst, einem kleinen Ort, wo nachts kaum eine Laterne brennt, so lacht man über dergleichen. Und wenn man bloß lachte, die, die dir ungewogen sind, ja, und solche gibt's immer, sprechen von schlechter Erziehung. Und manche sagen wohl auch noch Schlimmeres.
Also nichts Japanisches. Aber ich bekenne dir, ich hätte es mir so schön und poetisch gedacht, alles in einem roten Schein zu sehen.
Ach, du bist ein Kind. Schön und poetisch. Das sind so Vorstellungen. Die Wirklichkeit ist anders. Und oft ist es gut, dass es statt strahlendem Licht ein Dunkel gibt.
Von Gerd. Aber das wirst du mir doch gestatten, dass ich den Flügel mitnehme. Daran liegt mir mehr als an einem Kamin, den mir Gerd versprochen hat. Und das Bild von dir. Das stelle ich dann auf eine Staffelei. Ganz ohne dich kann ich einfach nicht sein. Wie werde ich mich nach euch sehnen? Vielleicht schon auf der Reise. Und dann in Kessin ganz gewiss. Übrigens haben die Kessiner, wie mir neulich wer erzählt hat, ein ziemlich großes Dampfschiff, das zweimal die Woche nach Schweden hinüberfährt. Und auf dem Schiff ist dann Ball. Und er tanzt doch so gut.
Innstetten?
Nein, Dagobert.
Ich dachte, du meintest... Aber jedenfalls ist es an der Zeit, endlich zu wissen, was er schreibt.
Richtig. Hätte ich fast vergessen.
Nun, Effi. Kein Wort? Du strahlst nicht und lachst nicht einmal. Und er schreibt doch immer so heiter und unterhaltsam. Er ist ein Mann der feinsten Formen, gerecht und beständig. Und wenn er in der Ehe so bleibt, so werdet ihr eine Musterehe führen. Ach, Effi, du wirst deine Mama weit übertreffen. Eine Musterehe.
Ja, das glaube ich auch, Mama. Aber... Kannst du dir vorstellen, und ich schäme mich fast, es zu bekennen, ich bin gar nicht so sehr für das, was man eine Musterehe nennt.
Das sieht dir ähnlich. Und nun sag mir, wofür bist du denn eigentlich?
Ich bin für gleich und gleich. Und natürlich auch für Zärtlichkeit und Liebe. Und wenn es Zärtlichkeit und Liebe nicht sein können, weil Liebe, wie Papa sagt, nur ein Papalapap ist, was ich allerdings nicht glaube, nun... Dann bin ich für Reichtum und ein vornehmes Haus.
Sagst du das so bloß aus Übermut und Laune?
Nein, Mama, das ist mein völliger Ernst. Liebe kommt zuerst, aber gleich hinterher kommt Glanz und Ehre. Und dann kommt Zerstreuung. Ja, Zerstreuung. Immer was Neues. Immer was, dass ich lachen oder weinen muss. Was ich nicht aushalten kann, ist Langeweile.
Wie bist du da bloß mit uns fertig geworden?
Oh Mama, wie kannst du nur so etwas sagen? Freilich, wenn im Winter die liebe Verwandtschaft vorgefahren kommt und 6 Stunden bleibt, ja, da macht sich's mitunter nicht so hübsch. Das muss ich zugeben, aber sonst bin ich hier immer glücklich gewesen. So glücklich.
Ach, Effi. Das sind so Stimmungen, die über einen kommen, wenn man vor der Hochzeit steht oder vor dem Ungewissen. Aber nun lies mir den Brief vor, wenn er nicht was ganz Besonderes enthält oder vielleicht sogar Geheimnisse.
Geheimnisse? Ja, er nimmt immer einen Anlauf, aber das meiste davon könnte ich auf dem Amt anschlagen lassen.
Lies.
Liebe Effi. So fängt er nämlich immer an.
Du sollst lesen.
Also, liebe Effi, je näher wir unserem Hochzeitstage kommen, je sparsamer werden deine Briefe. Im Hause sind jetzt die Handwerker. Der letzte Badegast ist gestern abgereist. Viele Grüße den Eltern. Dein Gerd.
Das ist ein sehr hübscher Brief. Und dass er in allem das richtige Maß hält, das ist ein Vorzug mehr.
Ja, das rechte Maß, das hält er.
Meine liebe Effi, möchtest du, dass der Brief nicht das richtige Maß hält, dass er zärtlicher wäre, vielleicht überschwänglich zärtlich? Sex?
Nein. Nein, Mama, wahr und wahrhaftig nicht. Dann ist es doch besser so.
Dann ist es doch besser so. Och, wie das nun wieder klingt. Du bist so sonderbar. Hast du was auf dem Herzen? Noch ist es Zeit. Liebst du Gerd nicht?
Warum sollte ich ihn nicht lieben? Ich liebe Hulda. Und dass ich euch liebe, davon rede ich gar nicht erst. Ich liebe alle, die es gut mit mir meinen und gütig gegen mich sind und mich verwöhnen. Ja, und Gerd wird mich ja wohl auch verwöhnen. Natürlich auf seine Art. Er will mir ja schon Schmuck schenken in Venedig. Hat keine Ahnung, dass ich mir überhaupt nichts aus Schmuck mache. Ich schaukle mich lieber in die höchsten Höhen. Und am liebsten immer in der Furcht, dass es irgendwo reißen oder brechen und ich niederstürzen könnte. Ja, den Kopf wird es ja nicht gleich kosten.
Und liebst du vielleicht auch deinen Vetter Dagobert?
Ja, sehr. Der erheitert mich immer.
Hättest du ihn heiraten mögen?
Heiraten? Um Gottes Willen nicht. Er ist ja noch ein Kind. Gerd ist ein Mann. Ein schöner Mann. Ein Mann, mit dem ich Staat machen kann. Und aus dem was wird in der Welt. Ach, wo denkst du hin, Mama?
Nun, das ist recht, Effi. Das freut mich. Aber du hast noch was auf der Seele.
Vielleicht.
Nun.
Sieh, Mama. Ich könnte beinahe sagen, ich wäre ganz und gar für ihn. Wenn er nur... Ja, wenn er nur ein bisschen anders wäre.
Wie denn, Effi?
Ja, wie? Er ist ein Mann von Charakter. Ein Mann von Prinzipien.
Das ist er auch, Effi.
Gewiss. Und ich glaube auch ein Mann von Grundsätzen. Und das ist noch etwas mehr. Und ich habe keine. Sieh, Mama, da liegt etwas, das mich quält und ängstigt. Er ist so lieb und gut gegen mich und so nachsichtig, aber ich fürchte mich vor ihm.
Effi!
Bitte trommle nicht. Sprich lieber.
Ach, Luise, was soll ich sagen? Dass ich trommle, sagt gerade genug. Du weißt seit Jahr und Tag, wie ich darüber denke. Damals, als Innstettens Brief kam, ein Blitz aus heiterem Himmel, damals war ich deiner Meinung. Aber das ist nun schon wieder eine halbe Ewigkeit her. Soll ich hier bis an mein Lebensende den Großinquisitor spielen? Ich kann dir sagen, ich habe es seit langem satt.
Mach mir keine Vorwürfe, Briest. Ich liebe sie so wie du, vielleicht noch mehr. Aber man lebt doch nicht bloß in der Welt, um schwach und zärtlich zu sein und alles mit Nachsicht zu behandeln, was gegen Gesetz und Gebot ist und was die Menschen verurteilen und vorläufig wenigstens auch noch mit Recht verurteilen.
Ach was, eins geht vor.
Natürlich, eins geht vor. Aber was ist das eine?
Liebe der Eltern zu ihren Kindern. Und wenn man gar bloß eins hat.
Ja, dann ist es vorbei mit Katechismus und Moral und dem Anspruch der Gesellschaft?
Luise, komm mir mit Katechismus, so viel du willst, aber komm mir nicht mit Gesellschaft.
Es ist sehr schwer, sich ohne Gesellschaft zu behelfen.
Ohne Kind auch. Und dann glaube mir, Luise, die Gesellschaft, wenn sie nur will, kann auch ein Auge zudrücken. Und ich stehe so zu der Sache. Kommt die Gesellschaft, so ist es gut. Kommt sie nicht, so ist es auch gut. Ich werde ganz einfach telegrafieren. Effi, komm. Bist du einverstanden?
Ach, natürlich bin ich's. Du sollst mir nur keinen Vorwurf machen. Ein leichter Schritt ist es nicht. Und unser Leben wird von Stund an ein anderes.
Ich kann's aushalten. Der Rapp steht gut und der Rotwein schmeckt mir noch. Und wenn ich das Kind erst wieder im Hause habe, dann schmeckt er mir noch besser. Und nun will ich das Telegramm schicken.
Wie schön dieser Sommer. Dass ich noch so glücklich sein könnte, Mama, hätte ich nicht gedacht.
Werd nur erst wieder gesund, Effi. Das Glück findet sich dann. Nicht das alte, aber ein neues. Es gibt Gott sei Dank so viele Arten von Glück. Und du sollst sehen. Wir werden schon etwas finden für dich.
Ihr seid so gut. Und eigentlich habe ich doch auch euer Leben geändert und euch vor der Zeit zu alten Leuten gemacht.
Ach, meine liebe Effi, davon sprich nicht. Als es kam, da dachte ich ebenso. Jetzt weiß ich, dass unsere Stille besser ist als der Lärm und das laute Getöse von vordem.
Ich war immer eine schwache Christin. Aber ob wir doch vielleicht von da oben stammen? Und wenn es hier vorbei ist, in unsere himmlische Heimat zurückkehren? Ich weiß es nicht. Ich will es auch nicht wissen. Ich habe nur die Sehnsucht.
Täuschst du dich darin nicht? Alles hängt am Leben. Und du bist doch noch so jung, Effi.
Du weißt, ich habe nicht viel gelesen. Und Innstetten wunderte sich oft darüber und es war ihm auch nicht recht. Es war noch in glücklichen Tagen, da las er mir abends oft vor. Er hatte sehr gute Bücher. Und in einem hieß es, es sei wer von einer fröhlichen Tafel abgerufen worden. Und am anderen Tage habe der Abgerufene gefragt, wie es denn nachher gewesen sei. Da habe man ihm geantwortet, ach, es war noch allerlei, aber eigentlich haben sie nichts versäumt. Sieh, Mama, diese Worte haben sich mir eingeprägt. Es hat nicht viel zu bedeuten, wenn man von der Tafel etwas früher abgerufen wird. Und da ich nun mal von alten Zeiten und auch von Innstetten gesprochen habe, muss ich dir noch etwas sagen.
Du regst dich auf, Effi.
Nein, nein. Etwas von der Seele herunterzusprechen, das regt mich nicht auf. Das macht still. Als nun all das Schreckliche kam und zuletzt das mit Anni, da habe ich mich in den Gedanken hineingelebt, er sei schuld, weil er nüchtern, berechnend und zuletzt auch grausam war. Und es liegt mir daran, dass er erfährt, wie mir hier klar geworden ist, dass er in allem recht gehandelt. Was sollte er am Ende auch anderes tun? Und womit er mich am tiefsten verletzte, dass er mein eigen Kind in einer Art Abwehr gegen mich erzogen hat. So weh es mir tut. Er hat auch darin recht gehabt. Lass ihn das wissen. Es wird ihn trösten, aufrichten, vielleicht versöhnen. Denn er hatte viel Gutes in seiner Natur und war so edel, wie jemand sein kann, der ohne rechte Liebe ist.
Thank you.
Apollo liegt wieder vor dem Stein. Es ist ihm doch noch tiefer gegangen als uns. Er frisst auch nicht mehr.
Ja, Luise, die Kreatur. Das ist ja, was ich immer sage. Es ist nicht so viel mit uns, wie wir glauben. Da reden wir immer von Instinkt. Am Ende ist es doch das Beste.
Ach, sprich nicht so. Wenn du so philosophierst, wenn es mir nicht übel brichst, dazu reicht's bei dir nicht aus. Du hast deinen guten Verstand, aber du kannst doch nicht an solche Fragen...
Eigentlich nicht.
Und wenn überhaupt Fragen gestellt werden sollen, da gibt es ganz andere Priest. Und ich kann dir sagen, es vergeht kein Tag, seit das arme Kind da liegt, wo mir solche Fragen nicht gekommen wären.
Welche Fragen?
Ob wir nicht vielleicht doch schuld sind.
Ach, Luise, lass. Das ist ein zu weites Feld.